Jesus zieht in Jerusalem ein. Oder man kann auch sagen, vom Hosianna zum Kreuzigen. Und wir lesen also Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm das getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Vom Hosianna zum Kreuzigen. Es müssen nicht unbedingt die gleichen Menschen gewesen sein, die ein paar Tage später dann Kreuzigen riefen. Ich denke, es waren andere zum größten Teil. Aber die Volksmenge war hier begeistert. Sie hatten viele Wunder gehört, die der Herr getan hatte, von vielen Heilungen erfahren, zuletzt auch von der gewaltigen Totenerweckung des Lazarus. Und sie haben den Messias erwartet, der auch die Herrschaft aufrichtet von Jerusalem aus, der auch politischer Messias ist, die Römerheere hinwegfegt. Und die Begeisterung kannte keine Grenzen. Auch vorher schon hatten sie ja versucht, den Herrn Jesus zum Brotkönig zu machen, als er dieses große Zeichen der Brotvermehrung getan hatte. Aber das ist auch zunächst mal ein Missverständnis, denn sie haben übersehen die Hinweise oder Prophezeiungen im Alten Testament auf den leidenden Messias. Und wenn wir dann weiterlesen werden heute Abend, so der Herr will und wir leben, ab Vers 23, da spricht der Herr Jesus dann von der Verherrlichung des Menschensohnes, aber er sagt in Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Seht ihr, so muss man alles im Zusammenhang lesen. Und so sagt er auch, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und er betet zum Vater: Hilf mir aus dieser Stunde. Aber er kommt in diese Stunde, weil der Fürst dieser Welt hinausgeworfen wird. Und wenn er von der Erde erhöht ist, wird er alle zu ihm ziehen. Alle, die zu ihm kommen, im Glauben. Das werden wir, so der Herr will, heute Abend hören. Jetzt aber Vers für Vers. Johannes 12, ab Vers 12. Am folgenden Tag, welcher Tag ist es? Das ist der Tag nach dem Schabbat, also der Sonntag. Wir sprechen heute auch vom Palmsonntag, denn sie haben Palmen ausgestreut auf dem Weg. Als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, zu welchem Fest? Zum Passafest, wo die Opferlämmer dargebracht wurden, in Erinnerung an das Passa beim Auszug aus Ägypten, wo ja der Todesengel vorbeiging an den Häusern, wo Blut außen auf die Türpfosten gestrichen war. Das Blut des Lammes, das die Sünden hinwegwäscht, das wurde vorweggeschattet, schon zur Zeit eines Mose und Aaron. Und immer wieder hat man daran gedacht. Und heute gedenken wir auch immer noch an das endgültige und vollkommene und einzig wirksame Opfer Jesu. Denn das Blut von Böcken und Stieren kann nicht die Sünde hinwegnehmen, sondern nur Jesus Christus als das einzig wahre Passalamm. Es gab verschiedene Feste in Israel und bei den Juden werden sie auch zum Teil bis heute noch gefeiert. Und ich möchte da mal kurz darauf hinweisen, vor allem, wir können es jetzt nicht alles lesen, in 3. Mose 23 sind diese Feste aufgezählt. Auch das Laubhüttenfest. Und es ist interessant, dass hier, wo jetzt das Passa, das Opferfest, gefeiert wurde und die Lämmer geschlachtet wurden in dieser Passawoche, die nun begann mit diesem ersten Tag der Woche, da wird aber hier so etwas wie das Laubhüttenfest gefeiert, das der Messias anzieht, das Volk zur Ruhe kommt, in den Hütten wohnt, die messianische Herrschaft anbricht. Das klingt paradox, aber sie haben praktisch gefeiert. Jetzt kommt der Sieger, jetzt kommt der König über Israel und die ganze Welt, gemäß Jesaja 2, wo einmal alle Völker zum Zion pilgern werden. Oder auch Micha 5. Micha 5 oder 4, ich glaube 5 ist es ja. Und deshalb hieben sie diese Palmzweige ab, gingen ihm entgegen und riefen Hosianna, das heißt, hilf doch, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn, oder der kommende Messias, oder sogar da noch der König von Israel. Welche Provokation musste das sein für die, die die Herrschaft hatten, also das Synhedrium oder dann auch die Römer. Das muss man sich mal vorstellen, diese Situation. Also mitten am Beginn der Passahzeit wird hier das Laubhüttenfest symbolisch vorweggenommen, der Sieg des Messias. Nur die jüdischen Feste, ein kurzer, ganz kurzer Überblick. Es gibt also das Passa, das wurde im März, April gefeiert, jüdischer Monat Nisan. Genauso das Fest der ungesäuerten Brote, das ist dann gleich anschließend und hängt eng damit zusammen. Passa steht dann im Neuen Testament für den Tod Jesu Christi und die ungesäuerten Brote für die Sündlosigkeit Jesu Christi, gemäß 1. Korinther 5, Vers 7 und 8. Dann gab es das Erstlingsfest, wo die Erstlingsgaben dargebracht wurden, auch im März und April. Und im Neuen Testament steht das für die Auferstehung Jesu Christi, am dritten Tag nach der Kreuzigung. Weil Jesus der Erstling der Entschlafenen ist, der Erstling der Auferstandenen, der nie mehr stirbt und alle, die an ihn glauben, als die Auferstehung in das Leben hineinführt, in das ewige Leben. Und dann das Pfingstfest, im Alten Testament Ernte- oder Wochenfest. Das wurde dann gefeiert im Mai und Juni. Also Erstlingsfest auch März, April, aber Pfingstfest im Mai und Juni. Und das steht im Neuen Testament für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist praktisch 50 Tage nach der Gerstenernte gefeiert worden im Alten Testament im Monat Sivan. Dann gibt es noch im Alten Testament das Posaunenfest oder Rosh Hashanah im Monat Tischri. Das ist unser September, Oktober. Da wurden die Posaunenhörner verlautbaren lassen. Posaunenhall, das steht im Neuen Bund für Israels Rückkehr und Sammlung durch Jesus Christus, gemäß Matthäus 24, Vers 31. Dann gibt es den großen Versöhnungstag. Da wurde auch September, Oktober gefeiert, wo der Sündenbock in die Wüste geschickt wurde, nachdem ihm praktisch symbolisch die Sünden des Volkes durch den hohen Priester aufgelegt worden waren. Auch der Versöhnungstag steht für das Opfer des Heilandes. Dann das Laubhüttenfest im Monat Tischri, genauso wie auch der Versöhnungstag, im Pi Tischri und der Posaunentag. Das war alles im Tischri und das ist unser September, Oktober. Das Posaunenfest symbolisierte dann auch im Neuen Testament, wie schon gesagt, Rückkehr und Sammlung durch Christus und der Versöhnungstag, das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Versöhnung. Dann gibt es das Laubhüttenfest, Tischri, und das wurde gefeiert, ebenfalls wie schon gesagt, im September, Oktober. Und das bedeutet die Ruhe und Wiedervereinigung mit Christus, gemäß Sahaja 14, 16 bis 19. Dann gibt es noch das Tempelleufest oder Chanukka, von dem hatten wir schon gehört, die letzten Tage. Das ist das Lichterfest, fällt ungefähr mit unserer Weihnachtszeit zusammen, im November, Dezember, wird 8 Tage lang gefeiert und erinnert an die Reinigung des Tempels durch die Makkabäer nach der Verunreinigung durch Antiochos Epiphanes IV. Und diese Reinigung, hat man es jetzt hier noch nicht notiert, das war ca. 145 vor Christus, müsste jetzt nochmal nachschlagen. Und seitdem wird das immer wieder gefeiert. Und dann gibt es noch das Losfest, Purim, das kommt im Buch Esther, wo ja die Juden ausgerottet werden sollten, aber durch den Einsatz der Esther bei dem damaligen persischen König wurde das umgewandelt darin, dass die jüdischen Menschen sich verteidigen durften und dass sie eben nicht dieser Ausrottung verfielen. Auch Purim, das Losfest, wird bis heute gefeiert im Monat Adar oder unserem Februar, März, fällt ungefähr zusammen so mit unserem Fasching. Das ist in Israel auch ein bisschen was Ähnliches. Aber Fasching, wie es bei uns gefeiert wird, kommt aus dem Heidentum, hängt mit Dämonen und so weiter zusammen. Ja, also weil ein kurzer Überblick über die Feste. Für uns ist jetzt wichtig Passa. Da steht in 3. Mose 23, ab Vers 5, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn Und am 15. Tag des Helden ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Das ist das Passa. Und dann das Laubhüttenfest, auch in 3. Mose 23. Lohnt sich sehr, dieses Kapitel mal zu lesen. Da heißt es, ab Vers 33, 3. Mose 23, ab Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Arbeit verrichten. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Das ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Arbeit verrichten. Dann ab Vers 39. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmzweige. Hier haben wir jetzt den Einzug Jesu in Jerusalem. Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das festhalten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. Merkt ihr, wie oft die Zahl 7 vorkommt, diese Vollendung, ja, die heilige Zahl Gottes. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen Israels sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Dieses Fest Laubhütten erinnerte an Gottes Befreiung, Bewahrung und Fürsorge Israels während der Wüstenwanderung. Das ist der Exodus und es ist auch bekannt als Fest der Lese oder Einsammlung. Dabei wohnte das Volk in Hütten, die aus Zweigen errichtet worden waren. Sie gedachten dann, wenn sie das jährlich feierten, der Wüstenwanderung zur Zeit von Mose und Aaron und es wurde zur Zeit der Herbsternte begangen. Es wird gemäß Sacharja 14, Vers 16 auch im tausendjährigen Reich des Messias gefeiert werden, dieses Laubhüttenfest. Manche schwärmerischen Kreise feiern das jetzt schon vorweg, aber das ist zu früh, wir leben jetzt in der Endzeit. Ja, das ist dann Schwärmerei. Natürlich kann man das mal so feiern, aber es ist noch nicht die Gültigkeit jetzt vorhanden. Jetzt kommt erstmal die Endzeitverführung. Ja, liebe Geschwister, wieder zurück jetzt nach diesem Überblick, kurz, ganz kurzer Überblick über die jüdischen Feste, vielleicht interessant gewesen, kommen wir wieder zurück zu Johannes 12. Dann lesen wir hier, sie nahmen Palmzweige, wie wir es gerade gehört haben, in 3. Mose 23, Vers 40, und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und da haben wir nächste Stelle aus dem Alten Testament, die hier zitiert wird. Und zwar einerseits Psalm 118 und auch Sacharja 9, Vers 9. Da kommt nachher noch ausführlicher, wo es auch um den Esel dann geht. Kennt ihr sicherlich. Und die beiden Stellen müssen wir auch lesen, um den gesamtbiblischen Hintergrund zu verstehen. Die Psalmen 111 bis 118 sind sogenannte Halleluja-Psalmen, wo der Messias besungen wird, gepriesen wird, gelobt sei Gott. Und der messianischste aller dieser Psalmen ist 118. Und aus dem haben sie ein Zitat gerufen und auch gemäß Lukas-Evangelium gesungen und damit den Messias verherrlicht. Jesus als den Christus, den Messias, ja, praktisch gepriesen. Und es war eine Provokation für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die das ablehnten. Werden wir gleich wieder hören. Aber erstmal aus Psalm 118 nur einige Verse. Vers 25 und 26, da steht genau das, nämlich Hosianna, das heißt übersetzt, ach Herr, hilf, Hosianna. Ach Herr, lass wohl gelingen, gesegnet sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, also im Namen Jahwehs, des Schöpfers des Himmels und der Erde, der Gott Israels, aber auch letztendlich aller Nationen. Ihr segnet euch vom Haus des Herrn aus. Und interessant, dass direkt im Zusammenhang mit diesen Versen in Psalm 118 auch der Vers 22 steht, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Also hier steht schon prophezeit, der kommende Messias wird von den Bauleuten, und das heißt von den führenden Leuten in Israel, verworfen werden. Er wird gekreuzigt, aber Gott überwaltet das zur Sühnung unserer Sünden. Es muss so geschehen. Aber schrecklich den Menschen, durch die das geschieht, der Verrat des Judas, die Führer, die ihn preisgeben, für sie wartet ein ewiges Feuer. Ja, ihr Lieben, also, aber hier, deshalb haben wir heute auch hell angezogen, dieses fröhliche Fest und das sonnige Wetter heute, trotz Seuchen in Deutschland, passt dazu, dass wir hier an dieses Gedenken dürfen. Der Herr lässt immer nur seine Sonne scheinen über die Guten und über die Bösen, trotz aller Sünden, die unser Volk auf sich geladen hat. Immer noch zwitschern die Vögel, blühen die Bäume, und wir freuen uns jeden Tag, den der Herr uns hier auf Erden schenkt, aber noch mehr freuen wir uns auf die himmlische Herrlichkeit. Wenn aller Kampf hier auf Erden, wir haben es auch gerade von dem Bruder gehört, und ich habe auch sehr viel erlitten, aber wir wollen hier nicht klagen, dass der Herr uns immer noch hindurchgetragen hat. Ja, ihr Lieben, Hosianna heißt, hilf doch, und gepriesen sei der Kommende, der im Namen Jahwes kommt, nämlich der Sohn Gottes, der uns die Sünden vergibt durch das Sterben auf Golgatha. Diese Palmen, die wachsen auch heute noch in Jerusalem. Ich denke, auch dort hat man sie ernten können. Manche Ausleger meinen, man hat sie von Engedi oder Jericho geholt, aber ich glaube, so weit muss man nicht gehen. Es ist allgemein dort wärmer als bei uns und es wachsen Palmbäume. Inzwischen ja sogar zum Teil auch in Deutschland, da sehe ich immer wieder Palmen draußen stehen, zumindest im Sommer. Winter holt man sie dann doch noch herein. Also Palmen, die gibt es in diesem Land praktisch überall. Ja, und dann lesen wir weiter. Es kommt jetzt das mit Zacharja, diese gewaltige Prophezeiung. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Diese Stelle, Zacharja 9, schlagen wir auch auf. Dann lernt viel aus den Parallelstellen und dann macht man auch nichts falsch, wenn man die berücksichtigt. Zacharja 9, Vers 9. Kann man sich gut merken. 9, 9. Dreimal die 3 und dreimal die 3. Zacharja, wichtige prophetische Stelle. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, steht bei Zacharja. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter, oder Helfer übersetzen manche, ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Zacharja 9, Vers 9. Ihr braucht nicht alles aufschlagen, wenn ihr das nicht gleich findet. Ich weiß, die kleinen Propheten. Das kommt ziemlich am Ende des Alten Testaments, direkt vor Malachi. Fast ganz am Schluss des Alten Testaments. Und das wird ja auch oft in Weihnachtschorälen gesungen. Ja, der König kommt zu dir reitend auf den Füllen einer Eselin, ein Gerechter, ein Helfer. Freue dich, Tochter Zion, ja, diese Lieder, das ist genau diese Stelle. Und wir sehen, wie wunderbar sich Prophetie erfüllt, wenn wir dann wieder aufschlagen und einen Sprung machen, wieder ins Neue Testament. Ich lese euch auch vor, ihr braucht nicht alles blättern. In Matthäus Evangelium, Kapitel 21, ab Vers 1, auch in den anderen synoptischen Evangelien, Markus 11, 1 folgende, Lukas 19, 28 folgende, wird das beschrieben, ausführlicher noch als bei Johannes, wie Jesus zu diesem Füllen der Eselin gelangt, auch durch ein prophetisches Wunder. Und zwar lesen wir, als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Er spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einen Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Und dann taten sie so und brachten die Eselin, und dann breiten sie die Kleider aus, steht noch in Matthäus 21, Vers 8. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und dann rief das Volk, Hosianna, den Sohn Davids, also als Nachfolger Davids, ist Jesus der König in der Linie Davids, was auch die Stammbäume belegen. Gesegnet sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Auch David und Salomo ritten nicht auf einem Schlachtross ein, sondern auf einem Maultier, etwa gemäß 1. Könige 1, 38. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm das getan hatten. Liebe Geschwister, wir fahren fort mit Johannes Evangelium Kapitel 12, ab Vers 17. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Hier ist die Rede von einer Menge, das heißt nicht nur Einzelne, sondern es waren viele, die da dabei waren. Es ist eine große Trauergemeinde, was wir auch in Kapitel 11 gehört hatten, als Lazarus aus den Toten auferweckt wurde durch den Herrn Jesus. Und die bezeugten, ja, es ist tatsächlich geschehen. Jesus hat dieses unglaubliche Wunder getan. Und dann glaubten auch viele an ihn. Es ist allerdings eher so ein bisschen wundersüchtiger Glaube bei vielen. Wir wollen ihn sehen. So etwas ist noch nie geschehen. Und das muss man sehen, wer das ist. Und das ist jetzt vielleicht der Messias. Und ja, wir streuen ihm Palmen, wir ehren ihn. Es ist so ein Wunder- und Zeichenglaube. Vielleicht hatten manche auch seine Botschaften gehört. Und für uns ist wichtig, dass wir nicht auf Wunder und Zeichen starren oder warten oder fordern gar solches, sondern dass wir dem Herrn vertrauen aufgrund seines Wortes und dessen, was uns in seinem Wort in der Bibel überliefert ist. Trotzdem ist es schön, wenn hier steht, diese Menge legte Zeugnis ab. Sie bezeugte Jesus. Und die Frage stellt sich uns, wie legen wir Zeugnis ab über den Herrn? Nun, hier ist auch ein Lehrer unter uns, Zeugnis, da versteht man vielleicht zunächst mal so ein Schulzeugnis drunter. Viele Leute verstehen die Worte ja gar nicht mehr, aber Zeugnis hängt zusammen mit Bezeugen. Dass man bezeugt, Gott existiert, Gott ist Liebe, aber auch Wahrheit. Und der Herr Jesus ist der Sohn Gottes in Person, der uns errettet vor der ewigen Verlorenheit. Und wie können wir das Menschen bezeugen? Ein paar Ideen. Man kann natürlich Traktate in die Briefkästen werfen. Man kann die Nachbarn freundlich ansprechen, ihnen helfen, vielleicht, wie wir es gestern gemacht haben, jemand, der auf der Straße läuft, einfach mitnehmen. Und die Menschen sind ja in der Regel sehr dankbar. Und da kann man ihnen auch ein Traktat geben oder ihnen Gottes Segen wünschen. Manchmal kommt dann noch ein gutes Gespräch. Man kann Jesus bezeugen zur Zeit, zur passenden Gelegenheit, manchmal auch zur Unzeit, aber dann bitte mit Taktgefühl, niemand etwas überstülpen, was er in dem Moment absolut nicht hören will und nicht bereit ist zu hören. Wenn man es dann aufdrängt, kann es eher nach hinten losgehen, also auch mit Takt und Einfühlungsvermögen. Aber doch lieber etwas sagen, als einfach zu schweigen. Wichtig ist, dass unser Leben damit übereinstimmt, dass wir glaubwürdige Zeugen und Zeuginnen des Herrn Jesus sind, dass Leute uns das auch abnehmen. Ja, das ist wirklich ein Christ, der ist anders, der ist liebevoll und freundlich, nicht perfekt, aber man merkt, dass der Mensch eine Kraft hat, eine Ausstrahlung, die nicht von ihm selber kommt, dass da der Heilige Geist im Herzen wohnt. Wenn das uns die Menschen abspüren, dass wir auch nicht zornig reagieren auf Provokationen zum Beispiel, sondern sachlich bleiben und liebevoll antworten, dann werden sie doch denken, oh, der hat irgendwie eine größere Kraft, als er vielleicht von Natur aus hätte. Vielleicht gibt es Gott doch wirklich, denken sie dann. Also einfach, dass wir auch durch unser Leben überzeugend sind. Nicht überredend, sondern überzeugend. Nicht die uns überreden heißt, ich rede die Leute zu mit Worten, aber es ist nichts dahinter. Aber überzeugend heißt, meine ganze Existenz, meine ganze Person steht dahinter. Was mein ganzes Auftreten angeht, auch dass ich mich ordentlich gebe und kleide und so weiter, damit einfach die Leute merken, ja, da ist auch Ordnung im Leben. Man soll sich dann auch Weisheit schenken lassen. Wir dürfen um Weisheit beten, so steht es im Jakobusbrief. Und Bekehrung sollte niemals angestrebt werden durch Streit oder Diskussion, sondern durch Zeugnis, Liebe, aber auch deutliche Worte in der Wahrheit der Heiligen Schrift. Und wenn wir ein Gespräch haben mit Menschen, sollte der Mensch nicht einfach als Bekehrungsobjekt gesehen werden, sondern als Mensch, an dem wir wirklich Interesse haben, dass wir Anteil nehmen an seinem Schicksal, dass wir Anteil nehmen an dem, was ihn bewegt, an seinen Sorgen. Gerade jetzt haben viele Menschen existenzielle Sorgen, Überlebenssorgen, und wir haben ein offenes Missionsfeld. soweit wir noch auf die Straße dürfen, dass wir ihnen doch Traktate geben. Ich bete schon, dass unser Missionseinsatz am Samstag noch stattfinden kann. Aber ich werde nochmal anrufen, den Geschwistern sagen, wenn es als Missionsstand nicht mehr erlaubt sein sollte, dann geht einfach einzeln und verteilt so. Oder wenn es auch nicht mehr geht, dann geht einfach in die Nachbarschaft und werft es in die Briefkästen. Das können sie uns nicht verbieten, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht ganz, trotz dieser Seuche zur Zeit. Aber es sind schon schlimme Zeiten. Wir finden immer wieder Möglichkeiten. Und wenn es auch nicht mehr außerhalb des Hauses geht, dann haben wir ja viele Kontakte heute durch die Medien, dass wir Menschen einen guten Anruf, eine frohe Botschaft schicken über Jesus, per Telefon, WhatsApp oder E-Mail. Ich habe zum Beispiel einen YouTube-Kanal, zur Ehre des Herrn darf ich sagen, dass ich jetzt gerade zur Zeit zwischen 2.000 und 10.000 Zugriffe pro Tag darauf habe, wo sich Leute tatsächlich Predigten anhören. 2.000 bis 10.000 Personen ist sehr wechselhaft, je nachdem, was ich hochlade pro Tag. Also ein bisschen mehr, als jetzt heute hier sind. Heute sind wir nicht so viele, aber ist egal, es hängt nicht von der Zahl ab, sondern von der Ernsthaftigkeit der Zuhörer. Also während wir jetzt heute hier sind, im Durchschnitt hören sich wieder ein paar tausend Menschen die Predigten über YouTube an. Welche missionarischen Möglichkeiten haben wir da? Auch wenn ihr irgendwie eine Gruppe habt oder ich weiß nicht, wie das alles heißt. Ich mache an sich nur E-Mails und YouTube, viel mehr mache ich nicht. Also ich war mal in Facebook, da bin ich aber wieder raus, weil das wächst einem so über den Kopf, die Kontakte und alles, dass man gar keine Zeit mehr hat, dann war mir das einfach zu nervig. Ja, das nur nebenbei. Aber wir können Jesus auf vielfältige Weise bezeugen. Und dann Vers 18, darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da steht es ja nochmal, ne? Wegen dem Zeichen hauptsächlich. Genau wie vorher bei der Brotvermehrung, einige Jahre vorher. Und das sollte aber nicht der Grund oder Hauptgrund sein, dass wir Jesus nachfolgen, sondern dass er einfach in Vollmacht Gottes Sohn ist, was allein schon seine Botschaft und sein Leben bezeugt. Sein Tod und seine Auferstehung. Und jetzt kommt wiederum immer so dieser finstere Beiklang. Am Schluss kommen immer wieder so diese, wie soll man sagen, diese lieben Pharisäer und Schriftgelehrten, die man denkt, es an sich doch besser wissen müssten, wenn sie die Bibel verstehen würden, die hebräische Bibel, die sie ja haben. Aber wie sind sie hier verstockt? Wie gesagt, nicht alle. Ich pauschalisiere nie. Ich sage nie die Pharisäer oder die Juden oder die Deutschen oder die Amerikaner oder was auch immer. Ja, es gibt immer unterschiedliche Menschen. Das wollen wir einfach auch hier liebevoll und differenziert denken. Aber die, die den Herrn Jesus vernichten wollten, die haben sich da beraten dann und den Tötungsbeschluss gefasst. Aber wie gesagt, zumindest ein Nikodemus und ein Josef von Arimathea, obwohl die sogar im Hohen Rat waren, haben nicht mitgemacht. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Da ist wirklich der Eindruck entstanden, zehntausende Menschen in Jerusalem und Tausende wohl, die ihm nachgegangen sind, nachgefolgt sind. Alle Welt läuft ihm nach, ist natürlich hier dieser negative Beiklang. Ja, wir können gar nicht sterben, die ganzen Menschenmassen, das dumme Volk quasi, ja, so alle Welt, die laufen ihm jetzt hier nach. Aber wir nicht, wir Theologen, wir wissen ja alles besser. Ich kenne diesen Theologen-Dünkel, da muss man sehr aufpassen, dass man sich nicht so als Klerus über die Laien stellt und denkt, ja, wir haben ja studiert. Aber was hört man im Studium? Bibelkritik sehr viel leider und Gott hat mich bewahrt davor. Ja, ich habe da gar keinen Theologen-Dünkel oder Hochmut, sondern mir sind die, sag mal, Laien viel lieber, die die Bibel so lesen, wie es geschrieben steht, ohne diese ganze überflüssige Bibelkritik. Ist wirklich völlig überflüssig. Hätten wir lieber gelernt, was da geschrieben steht, wie es unser Leben verändert, statt zu fragen, was ist jetzt ein echtes Jesuswort und ein unechtes Jesuswort. Es ist so überflüssig wie ein Kropf, was da viele Stunden die armen Theologiestudenten und Studentinnen, müssen wir heute einmal ergänzen, hören müssen. Ja. Ja, naja, wollen wir uns nicht beklagen, sondern einfach selber treu die Bibel lesen und dem Herrn nachfolgen. Es ist traurig, dass die Pharisäer, also wie gesagt nicht alle, aber die, die diesen Beschluss dann fassen werden, der Tötung, dass die im Neid schwelgten, anstatt sich dem Messias anzuvertrauen. Und dann kommt aber noch etwas anderes, sehr interessant. Und jetzt merken wir schon, wenn es hier heißt, alle Welt läuft ihm nach. Es geht jetzt nahtlos über tatsächlich in die Welt hinaus aus Israel. Nämlich im nächsten Vers steht jetzt schon etwas weiter entferntes. Nämlich, Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, tatsächlich aus der nichtjüdischen Welt gekommen nach Jerusalem, um anzubeten. Es sind ja nicht nur Juden, die in Israel wohnten, die den Herrn Jesus, die Gott, den allmächtigen Gott, Yahweh, angebetet haben, sondern aus praktisch allen damals bekannten Nationen, bis in Äthiopien und so weiter, wissen wir ja, kamen Menschen, um den einzig wahren Gott anzubeten und sich von dem Götzendienst in ihren Ländern zu distanzieren. Der Kämmerer aus Mohrenland, also aus Äthiopien, ist ja ein bekanntes Beispiel, Apostelgeschichte. Und so waren auch Griechen da. Das war ja der große Kulturraum des Griechentums. Damals, so wie heute, die englische Sprachwelt sehr dominierend ist, so war es damals die griechische. Deshalb ist ja auch das Neue Testament in Koiné-Griechisch geschrieben. Das ist die allgemein damals verbreitete Weltsprache gewesen. Später dann Lateinisch, aber damals war es noch Griechisch. Obwohl die Römer ja vieles erobert hatten. Und es waren etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese Griechen waren wohl keine Volljuden mit Beschneidung und Taufe, aber gottesfürchtige Menschen, sogenannte Halbproselyten, die also zu Nachfolgern des einzig wahren Gottes geworden waren. Aber wahrscheinlich hatten sich die meisten von denen nicht beschneiden und in jüdischen Weise dem Waschungsritual unterziehen lassen. Ganze Proselyten, die hatten auch die Beschneidung an der Vorhaut. Aber sie verehrten den Gott Israels, den einzig wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und diese Griechen gingen zu wem? Interessant, die suchen sich den vielleicht am griechischsten wirkenden oder seienden Apostel heraus, Philippus. Und der hat ja interessanterweise einen griechischen Namen. Was heißt Philipp auf Deutsch, auf Griechisch? Also was bedeutet das? Philia und Hippos. Weißt du, was ein Hippodrom ist? Hippos ist Pferd und Philia ist die Freundesliebe. Das ist die Freundesliebe zu Pferden, also der Pferdefreund. Wenn jemand ein Kind hat oder vielleicht selber Philipp heißt, kein Philipp jetzt hier heute, nee. Brigitte ist hier und andere, aber kein Philipp. Ja. Dann heißt das der Pferdefreund. Also wenn ihr euer Kind Philipp nennt, Philippus, ein biblischer Name, aber der Pferdefreund. Und der stammte aus Bethsaida in Galiläa, also auch da, wo die meisten anderen Apostel herstammten, am See Genezareth, diese Gegend. Und die gingen jetzt also zum Philippus und baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Wörtlich heißt sogar den Jesus mit Artikel, also den berühmten Jesus. Wir wissen ja, die Griechen, die waren oft sehr philosophisch geprägt. In Athen auf dem Areopag wurde ja immer über die neuesten Lehren diskutiert. Ihr kennt vielleicht Sokrates, Plato, Aristoteles, die großen griechischen Philosophen. Und die waren ja schon vor der Zeit Jesu aufgetreten, vorchristliche Zeit. Und jetzt haben sie gehört, hier Jesus, das ist ein bekannter Lehrer und hat Wunder getan. Und den wollten sie sehen. Immerhin, sie haben gesucht nach ihm. Suchen haben wir auch gesucht. Und er hat uns dann gefunden und halfen wir anderen Menschen, dass sie auch suchend werden durch unser Leben, unser Zeugnis. Herr, wir möchten gerne Jesus, den berühmten Jesus sehen, von dem wir so viel gehört haben. Und was tut Philippus? Philippus kommt und sagt es dem Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Interessant. Warum er es jetzt gerade dem Andreas sagt. Aber ich sehe daraus die Regel, einer sagt es dem anderen weiter. Die frohe Botschaft und dass Menschen kommen und die frohe Botschaft hören wollen, es wird immer weiter gesagt. Und dann gehen sie zusammen zu Jesus. Man kann jetzt spekulieren, warum man nicht allein direkt zu Jesus ging, aber es ist auch ein Zeichen der Ehrfurcht vor dem Messias, dass sie dann zu zweit gingen und Jesus gesagt haben, das sind Griechen, die wollen dich sehen. Schon eine Vorschattung, dass das Heil immer mehr zu den Nationen geht. Dass Israel praktisch verstockt ist, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Und dazu eine wichtige Stelle in Lukas 21. Lukas 21. Das ist die Endzeitrede Jesu im Lukas-Evangelium. Da heißt es, dass also dieses Gericht kommt, die Zerstörung Jerusalems, was da 70 nach Christus eingetreten ist. Ich lese mal ab Vers 20, Lukas 21, ab Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Das ist 70 nach Christus eingetroffen. Die Christen sind hinausgegangen rechtzeitig, aber viele, viele Juden wurden ermordet, weil die Christen hatten dieser Prophezeiung geglaubt. Der Herr Jesus hat es ja vorausgesagt und sie gewarnt. Wunderbar. Ja. Und dann heißt es über das jüdische Volk, das ist eine wichtige Prophezeiung, auch hinein bis in unsere Zeit. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heidennationen. Also die Juden wurden zerstreut in alle Welt nach 70 nach Christus. Und vor allem dann nach 135 nach Christus, nach diesem Bar Kochba-Aufstand. Und dann steht hier, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heidennationen, bis die Zeiten der Heidennationen erfüllt sind. Das heißt, das Heil ist von Jerusalem, man kann es so geistlich verstehen, weggegangen, jetzt zu den Heidennationen. Zum Beispiel zu diesen Griechen, die da nach Jesus suchen. Während die Führungsschicht, die religiöse Führungsschicht in Israel den Messias ablehnt, kommen Griechen, Halbproselyten und fragen nach dem Messias. Und so geht es ja dann weiter in der Apostelgeschichte. Das Evangelium wird verkündigt werden, beginnend in Jerusalem und dann hinaus über Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Und auch wir wurden erreicht, die Germanen, wenn auch viel später, aber auch in Amerika sind dann viele Gläubige auch sogar rübergeflüchtet und Russland und so weiter. In die ganze Welt ist das Evangelium verbreitet worden, durch einen Hudson Taylor und andere bis nach China, Indien etc., also Australien, überall gibt es heute Christen, auch unter Verfolgung. Da gilt sogar, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und diese Griechen, das sind praktisch nicht die allerersten, aber doch welche der ersten. Es gibt vorher schon einen Hauptmann in Kapernaum, der zum Glauben gefunden hat. Und dann kurz nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, der Hauptmann Cornelius, der zum Apostel Petrus senden lässt und ich glaube auch hingeht. Ja, so. Jedenfalls, da war in Caesarea am Meer und Petrus in Joppe. Also wir sehen, wie das Heil zur Nation geht, als dann Petrus diese Schau hat, dass jetzt auch diese unreinen Tiere nicht mehr unrein sind. Das heißt, die Heiden sind nicht mehr unrein, um mit dem Evangelium erreicht zu werden. Das war der Sinn dieser Vision. Genau. Also ihr seht, wie viel da hineinspielt in diese Frage der Griechen, die hier kommen. Und dann sagt einer dem anderen weiter, das ist praktisch schon die Ankündigung der Weltmission. Und wie wir Jesus verkündigen können, da habe ich schon Beispiele genannt. Nutzt die Gnadenzeit, solange es noch Tag ist. Sagt anderen Menschen die frohe Botschaft weiter, solange die Türen noch offen sind. Wir sehen jetzt an unserer Entwicklung, wo jetzt durch eine Seuche praktisch alle Gottesdienste auch verboten werden, alle Versammlungen, wie schnell die Tür zugehen kann. Haben wir das jetzt gerade gesehen? Nie aktueller als jetzt im Jahr 2020. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich bin jetzt 61 Jahre, aber es waren noch nie Gottesdienste verboten. Und natürlich auch alle weiteren Versammlungen, Schulen geschlossen, Kindergärten verschlossen. Was für eine Zeit. Und das nur durch ein kleines Virus. Ob es eine Überreaktion ist, wird die Zukunft zeigen, aber natürlich will man auch vorsichtig sein. Ich verstehe das ja auch ein Stück weit. Aber wir wollen auch bereit sein, wenn wirkliche Christenverfolgung kommt, wenn aus Glaubensgründen mal die Kirchen geschlossen werden. Jetzt ist wegen einem Virus, zumindest offiziell, ja, aber irgendwann ist es auch wirklich aus Glaubensgründen. Und so ist es ja schon in Nordkorea und in vielen islamischen Ländern, wo sich unsere Geschwister nicht frei und öffentlich versammeln dürfen. Wollen wir auch für sie beten. Aber niemand wird die frohe Botschaft aufhalten. Das Evangelium von Kreuzigung und Auferstehung vom Sieg Jesu Christi, des Messias, wird verkündigt werden bis ans Ende der Welt. Und dann wird der Herr kommen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und dazu bitten, dass ihr aufsteht. Allmächtiger, heiliger Gott, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du, Herr Jesus, der Messias bist. Nicht nur Israels, sondern der ganzen Welt. Und jeder, der dich ins Herz aufnimmt, gehört zu deinem messianischen Reich in Zeit und Ewigkeit. Danke, dass viele von uns hier schon dich ins Herz aufgenommen haben. Und du mögest uns auch Boten und Botinnen sein lassen, dass wir auch anderen Menschen dich verkündigen, dass wir nicht ängstlich sind. Auch wenn jetzt durch diese Seuche manches eingeschränkt ist, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, dich zu verkündigen, zu verherrlichen. Herr Jesus, sei du mit uns, segne und gebrauche uns, solange es noch Tag ist. Amen.